Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge: Josef Stalin. Der Mann aus Stahl. Der Stalin-Forscher Jörg Barbarowski sagte einmal: Kein Terror konnte grausam genug sein, um Stalins Rachsucht und Gewaltbedürfnis zu befriedigen. Leben hieß für ihn, sich seiner Feinde zu entledigen. Josef Stalin wird als einer der schlimmsten Verbrecher der Menschheitsgeschichte betrachtet. Seine Terrorherrschaft, geprägt von Deportationen, Zwangsumsiedlungen und einer brutalen Industrialisierungspolitik, forderte Millionen Menschenleben und verursachte großes Leid. Seine Herrschaft über die Sowjetunion war durch gnadenlose Härte und Gewalt gekennzeichnet und sein Ruf als unsterblicher Tyrann dauerte noch lange später an. Im März 1953 erlitt er einen Schlaganfall, der ihn tagelang zwischen Leben und Tod schweben ließ. Der Kampf um seine Nachfolge begann aber noch vor seinem Tod. Während des großen Terrors wurden zahlreiche Gegner, sowohl tatsächliche als auch vermeintliche, verurteilt und hingerichtet. Stalin wird für Grausamkeiten gegenüber Feinden, Weggefährten und dem sowjetischen Volk verantwortlich gemacht. Ein bedeutender Triumph Stalins war der Sieg über Hitler-Deutschland. Seine Geschichte wollen wir in der heutigen Podcast-Folge erzählen.
Josef Vissarionowitsch Tschugaschwili kommt am 18. Dezember 1878 oder nach anderen Angaben am 21. Dezember 1879 in der georgischen Stadt Gori zur Welt, in der Nähe der Hauptstadt Tiflis. Das offizielle Geburtsdatum sollte später von ihm um ein Jahr nach hinten gelegt werden. Josef ist ein intelligentes Kind, das in trostlosen Verhältnissen groß wird. Die Geschwister sterben früh. Der Vater, der sich mit einer eigenen kleinen Schuhmanufaktur selbstständig macht, geht bald pleite und muss fortan in Tiflis arbeiten. Die Mutter, eine Waschfrau, ist eine streng religiöse Frau. Josef Stalin war kein Russe, sondern stammte aus dem Kaukasus, aus Georgien. Er tat sich zeitlebens schwer mit der russischen Sprache, die er erst spät lernte und mit unverkennbarem Akzent sprach. Die Familie besitzt kaum das Nötigste zum Leben. Der Vater trinkt, Schläge bekommt der Sohn von beiden Eltern häufig zu spüren. Stalins Kindheit ist geprägt von Gewalt. Stalin wuchs um die Jahrhundertwende auf in einem Milieu ohne Rechtssicherheit, ohne Staat. Seine Prägung war vormodern, von archaischen Ritualen und dörflichen Ordnungen geprägt, in denen der Staat nie eine Rolle gespielt hatte. In der Heimat seiner Kindheit herrschte gnadenlose Sozialdisziplin. Konflikte wurden mit Gewalt ausgetragen. Männliche Ehrvorstellungen prägten das Leben. Männerbünde, Loyalitäten, die bis auf den Tod ausgefochten wurden, sowie Rituale der Gewalt wie die Blutrache. Die Gewalt, die Stalin kannte, war so alltäglich, dass sie für ihn zum Prinzip wurde. Der Historiker Jörg Barbarowski sagt dazu: Stalin wuchs in einer Umgebung auf, in der Gewalt die Beziehungen zwischen Menschen strukturierte. Blutrachefäden, Bandengewalt und ritualisierte Schlachten zwischen Arbeitern und Bauern aus unterschiedlichen Dörfern, das war die Wirklichkeit des jungen georgischen Stalin. In einer solchen Umgebung konnte er nur bestehen, wenn er mit überlegener Gewalt auftrat und tötete, bevor er selbst getötet wurde. Also wenn man heute Russland als Mafiastaat bezeichnet, dann sieht man, dass das eine lange Geschichte hat. Die vorherrschende Gewaltkultur auf den Straßen und zu Hause unter seinem trinkenden und gewalttätigen Vater prägte den Jungen von Beginn an. Doch in der Schule glänzt Josef mit hervorragenden Leistungen. Bereits früh zeichnet er sich durch sein Charisma und seine Intelligenz aus. Darüber hinaus besitzt er eine helle Stimme, einen schönen Tenor. Er singt bis ins hohe Alter gerne und bei vielen Gelegenheiten. Josef geht in eine kirchliche Schule, obwohl diese ihm als Sohn eines Schuhmachers nicht offen gestanden hätte, und er gilt dort als guter Schüler mit einem Gespür für die Dichtkunst. Seine georgischen Gedichte waren gar einem breiteren Publikum bekannt. Auch als Chorknabe scheute Stalin nicht vor Schlägereien auf der Straße zurück, wo er schon bald mit zwielichtigen Gestalten zu tun hatte. Sein Hang zur Gewalt fällt bald auf. Josef versteht es zu dominieren, bald ist er Anführer einer kriminellen Schlägerbande. Seine Mutter lässt ihre guten Kontakte zur orthodoxen Kirche spielen und meldet ihren Sohn anschließend in Tiflis in einem Priesterseminar an. Im Jahr 1894 tritt Josef als bester Schulabgänger gegen den Willen des Vaters in das orthodoxe Priesterseminar ein, die damals wichtigste Bildungsanstalt Georgiens. Doch das Seminar besitzt einen zweifelhaften Ruf. Die Schüler werden von den Mönchen und Lehrmeistern eher unterdrückt als unterrichtet, das Seminar gleicht einer Strafanstalt. Doch der inzwischen 16-Jährige hat keine Priesterkarriere im Sinn. Neben der klassischen Bildung erlernt Josef die feinen und perfiden psychologischen Mechanismen der Unterdrückung, Selbstbehauptung und Drangsalierung von Konkurrenten. Außerdem liest Stalin alles, was er in die Finger bekommt. Darwins bahnbrechende Arbeit von der Entstehung der Arten hinterlässt einen tiefen Eindruck in ihm. Längst hat er sich zum überzeugten Atheisten gewandelt. Bald gelangt er in Kontakt mit verbotener Literatur, die seine ganze Aufmerksamkeit fesselt, den Klassikern des Marxismus. Er sucht Anschluss an revolutionäre Zirkel, die in derartigen Priesterseminaren antizaristische Umsturzpläne verfolgen. Wegen seiner aufmüpfigen Art und wegen des Studiums verbotener kommunistischer Literatur geriet Stalin immer öfter in Konflikt mit den Inspektoren des Seminars, die ihn überwachten. Dieses Umfeld der Überwachung, Bespitzelung und der Eingriffe in die Privatsphäre könnten bereits den Keim für ein Gefühl der Verfolgung und Unsicherheit gesät haben, das für den späteren Diktator so typisch war und in dem er seine Untergebenen stets gehalten hat.
1897 beschließt Stalin, berufsrevolutionär zu werden und sich den subversiven Kräften anzuschließen, die das Zarentum stürzen wollen. Die kommenden 20 Jahre verbringt der angehende Berufspolitiker in der Illegalität. Er entzieht sich der Wehrpflicht und geht in den Untergrund. Er wird Mitglied der kaukasischen Sektion der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands. Stalin wird Propagandist. Er organisiert Streiks und Demonstrationen unter Eisenbahnern und Ölarbeitern, begeht im großen Stil Raubüberfälle und erpresst Schutzgelder. Sein Leben im konspirativen Untergrund wird immer wieder von Verhaftungen und Verbannung nach Sibirien unterbrochen, aus der er jedoch jedes Mal umgehend zurückkehrt, da die ihm auferlegten Strafmaßnahmen nur halbherzig kontrolliert werden. 1902 erst wird Stalin zum ersten Mal verhaftet. Viele weitere sollten noch folgen. 1903 heiratet Stalin Jekaterina Svanitze. Aus dieser Ehe stammt sein erster Sohn Jakow, der angeblich im Zweiten Weltkrieg in deutscher Kriegsgefangenschaft bei einem Fluchtversuch erschossen wird, ohne dass sich Stalin um seine Freilassung bemüht haben soll. Stalin intensivierte seine Tätigkeit als Revolutionär aber weiter. Er betrieb Druckerpressen, agierte in den Fabriken und organisierte Streiks. Schnell machte er sich in diesem Gefilde einen Namen, der auch der zarischen Geheimpolizei Ochrana nicht verborgen blieb, sodass er in den Untergrund abtauchen musste. Ein Dasein als Sozialrevolutionär brachte die Notwendigkeit mit sich, unter einem Decknamen aufzutreten. Djugaschwili hatte eine Unmenge an Pseudonymen. Bereits seine Gedichte wurden unter dem Namen Sosselo veröffentlicht, während er von seinen Genossen häufig als Sosso oder Koba in Anlehnung an einen georgischen Räuberhelden gerufen wurde. Den Namen Stalin, später als Mann aus Stahl gedeutet, benutzte er erstmals 1910, wobei der Ursprung dieses Namens nicht ganz geklärt ist. Wahrscheinlich nahm Djugaschwili den abgeänderten Namen seiner damaligen Mitstreiterin und Geliebten Ludmilla Stahl an. Nach der Spaltung der SDAPR stieß sich Stalin dem radikalen Flügel der Berufsrevolutionäre unter dem Anführer Wladimir Iljitsch Lenin an. Kurz darauf wird er nach Sibirien verbannt. Im Revolutionsjahr 1905 begegnet Stalin seinem ideologischen Idol Lenin zum ersten Mal persönlich. Lenin gehörte da bereits zur russisch-sozialistischen Elite. Und Stalin begann erst, sich mit der Ideologie zu beschäftigen. Stalin kannte Lenins Schriften schon früh und hatte Hochachtung vor dem Bergadler, wie er ihn nannte. Eine wichtige Zwischenstation in Stalins Karriere als Revolutionär war seine Entsendung als Vertreter der kaukasischen Bolschewiki an den Parteitag in Finnland. Hier erlebte er hautnah die politischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Flügeln, den Bolschewiki und den Menschewiki. Stalin zeigte sich enttäuscht über Lenins Erscheinung. In Erwartung einer großen autoritären Gestalt fand er einen kleinen, gewöhnlichen und pragmatischen Revolutionär vor, der sich durch nichts von anderen unterschied, so Stalin. Entgegen dieser überspitzten Formulierung und der Tatsache, dass sich Stalin bereits bei ihrer ersten gemeinsamen Konferenz gegen Lenin stellte, genoss dieser weiterhin Stalins Hochachtung. Schon früh radikalisierte Stalin sich und grenzte sich von gemäßigten Mitstreitern, also den Menschewiki, ab, die er als unfähig für die revolutionäre Sache erachtete. Selbst bewegte er sich mehr auf der Linie der Bolschewiki, was die radikale Fraktion innerhalb der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands war. Intrigen und Hetzkampagnen gehörten von Anfang an zu Stalins Repertoire, das er später zur Perfektion bringen sollte. Auch seine Handlungen nahmen immer extremistischere Formen an und er schreckte vor Auftragsmorden nicht zurück. Stalin umgab sich ohnehin lieber mit Banditen und Mördern, die er für seinen Kampf zu instrumentalisieren wusste und die seine Geringschätzung von Regeln teilten. Dies traf auch auf die spätere Sowjetunion zu, wo sich vor allem innerhalb der Geheimpolizei die schrecklichsten Psychopathen sammelten. Entführungen, Schutzgelderpressungen, Raubüberfälle bis hin zur Piraterie füllten die Kassen der Revolutionäre. Stalins größter Coup, der international Beachtung fand und mehrere Opfer forderte, war der Überfall 1907 auf einen Geldtransport der russischen Staatsbank in Tiflis.
Es ist der 25. Juni 1907. Der spektakuläre Überfall auf die Reichsbankfiliale in Tiflis, geplant und organisiert von Stalin. Es werden mehr als 40 Menschen getötet und angeblich rund 340 Millionen Rubel erbeutet. Stalin wird zu einem der meistgesuchtesten Verbrecher im Zarenreich. Seine Frau Jekaterina stirbt 1907 an der Tuberkulose oder Typhus. Augenzeugen erinnerten sich, dass Stalin durch ihren Tod so erschüttert war, dass er bei der Beerdigung dem Sarg hinterher ins Grab sprang. Stalin ist nicht nur skrupellos und schreckt vor keiner Gewalt zurück, er tritt seinen Mitmenschen mit einer angsteinflößenden Empathielosigkeit entgegen, was in interessantem Widerspruch zur Reaktion auf den Tod seiner Frau steht. Seit einer Pockenerkrankung ist sein Gesicht von Narben entstellt und sein rechter Arm hängt nach einem schweren Unfall regungslos herab. Beides löst in ihm einen Minderwertigkeitskomplex aus, den er ebenfalls mit Brutalität überspielt. In Anbetracht des terroristisch-revolutionären Wirkens erschienen die Strafen, die er für seine Verbrechen erhielt, äußerst milde. Sie wurden vom Innenminister direkt ausgesprochen. Hinrichtungen sowie Katorga, Zwangsarbeit, waren seltene Urteile. Viel eher wurde die administrative Verbannung nach Sibirien angeordnet, wobei die Etappe, der Weg dorthin, das größere Übel war. Einmal am Verbannungsort angelangt, erging es den Revolutionären, abgesehen von Monotonie und der Langeweile, nicht schlecht. Sie genossen weitgehende Freiheiten und trafen oftmals auf andere verurteilte Gesinnungsgenossen. Darüber hinaus waren sie auch keineswegs abgeschottet von der Außenwelt und erhielten Geld vom Zaren für ihre Unterbringung. Auch muss erwähnt werden, dass die verbannten Intellektuellen ein wichtiger Faktor hinsichtlich der Bildung der ansässigen Bevölkerung waren. Erst in der Sowjetunion sollte eine grundlegende Bildung der Gesamtbevölkerung erfolgen und die soziale Chancengleichheit vorläufig vorantreiben. Es erstaunt nicht, dass diese lasche Praxis der Verbannung die Flucht begünstigte. Mit dem nötigen Kleingeld für die Reise und für die Bestechung von Beamten war es leicht zu verschwinden. Stalin zeigte sich belustigt über dieses durchlässige Verbannungssystem und sein späteres lebensfeindliches Lagernetzwerk, der Gulag, sollte damit in keiner Weise vergleichbar sein. Stalin, der 5-mal nach Sibirien verbannt wurde, hatte mindestens 2 Affären mit Frauen, bei denen er wohnte. Eine von ihnen hieß Maria Kusakova. 1911 ließen die junge Witwe und ihre Kinder Stalin als Mieter in ihr Haus. Die beiden begannen eine Beziehung und sie wurde schwanger. Aber schon 1912 endete Stalins Exil und er setzte seine revolutionären Aktivitäten außerhalb Sibiriens fort. Er blieb nicht, um die Geburt seines Sohnes Konstantin zu erleben. Der Name der anderen Frau war Lida Perebryugina. Zum Zeitpunkt ihrer Affäre mit Stalin war Lida ein Bauernmädchen, gerade einmal 14 Jahre alt. Er wohnte von 1914 bis 16 bei ihr und in dieser Zeit bekam sie 2 Kinder von ihm. Das erste starb und das zweite Kind wurde im April 17 geboren. Der Junge wurde als Alexander Tschugaschwili, also unter Stalins wirklichem Namen, registriert. Die Dorfbewohner beschuldigten Stalin, eine Minderjährige verführt zu haben und er musste versprechen, dass er Lida heiraten würde. Doch sobald die Zeit seines Exils vorbei war, verließ Stalin das Dorf. Beide Frauen schrieben später an Stalin und baten um Hilfe, erhielten aber keine Antwort von ihm. Stattdessen waren sie in den 30er Jahren gezwungen, ein Dokument zu unterzeichnen, in dem sie sich verpflichteten, die Herkunft ihrer Kinder nicht preiszugeben. Bald trat Stalin also im Kaukasus wieder in Erscheinung und nahm seine gewohnte räuberisch-revolutionäre Tätigkeit erneut auf. Die nächsten Verhaftungen und abermaligen Fluchten ließen seinen Tatendrang nicht versiegen. Ihm werden Kontakte zur staatlichen Geheimpolizei nachgesagt. Trotz der persönlichen Krisen wurde Stalin dank seinem Organisationstalent zu einem führenden Bolschewiken im Zarenreich und leitete 1912 deren russisches Büro, während sich die Führungsriege im Ausland aufhielt. Politisch machte sich Stalin vor allem mit seinem Essay zur Nationalitätenfrage, veranlasst von Lenin, einen Namen. Mit dessen Veröffentlichung 1913 zementierte Tschugaschwili sein Pseudonym Stalin, das er zuvor nur selten verwendet hatte, das von nun an aber sein Leben lang an ihm haften blieb. 1912 wird Stalin mit 33 Jahren nach Narim verbannt, eine weit abgelegene Region in Ostsibirien. Erst 1917 verließ er diese Gegend Richtung Petrograd, wo er kurz nach der Februarrevolution 1917 eintraf, also an dieser Revolution war er noch gar nicht beteiligt.
In der ersten Sowjetregierung übernimmt Stalin das Amt des Volkskommissars für Nationalitätenfragen. Nach dem Sturz des Zaren stellte sich unter der provisorischen Regierung, parallele Doppelregierung, ein politisches Tauwetter ein, das führende Sozialisten nach Russland zog. So nahm auch bald der im Exil lebende Lenin Notiz vom georgischen Revolutionär. Lenin traf kurz nach Stalin in Petrograd ein. Lenin, der ihn als glänzenden Organisator schätzt, beruft ihn in das Zentralkomitee der Bolschewiken und wird zu einem Teil des Entscheidungsgremiums, aus dem sich dann das Politbüro entwickelte. Darüber hinaus war Stalin zuständig für das Druckwesen und die Herausgabe von Parteizeitungen. Er steigt ins Politbüro auf und arbeitet in der Redaktionsleitung der Parteizeitung Pravda. Er kommt vom Rande des Imperiums, ist eine Integrationsfigur, ein asiatisches Mitglied im russisch-jüdischen Milieu der Revolutionäre. Durch ihn können die Bolschewiki den jungen Sowjetstaat auch an seinen Randgebieten durchdringen. Stalin ist ein Gewaltmensch mit Schwielen an den Händen, ein vorzeigbarer Proletarier, der maßgeblich von den Proletariern und den asiatischen Kadern der Partei unterstützt wird. Im Gegensatz zu den Revolutionären Lenin und Trotzki war Stalin jedoch außerhalb der revolutionären Bewegung weitgehend unbekannt, da er sich besser darauf verstand, im Untergrund zu operieren und weniger als Theoretiker auffiel. Während Lenin die Gunst der Stunde nutzen wollte, um die provisorische Regierung zu stürzen, verlangte Stalin, nur politischen Druck auf diese auszuüben. Nach einem missglückten und eher spontanen Putschversuch im Sommer 1917 wurden die Bolschewiki von der provisorischen Regierung verfolgt und in den Untergrund gedrängt, wo sich Stalin wieder in seinem Element befand und zum engsten Vertrauten Lenins wurde. Aufgrund der politischen Wirren und des Unwillens der russischen Regierung, den Krieg mit Deutschland zu beenden, genossen die Bolschewiki unter den Arbeitern Petrograds und den Matrosen von Kronstadt große Sympathien. Die Option eines Umsturzes stand weiterhin im Raum und Lenin bedrängte seine Genossen stürmisch. Am 25. Oktober 1919, Oktoberrevolution, kommt es zur Machtergreifung der russischen Bolschewisten. Mit der Neuorganisation der Partei wird Stalin sowohl Mitglied des Polit- als auch des Organisationsbüros und erreicht damit eine besondere innerparteiliche Machtbasis, da er als einziger beiden Leitungsorganen angehört. Er kommt in den inneren Führungszirkel der Bolschewisten um Lenin und wird einer von 15 Volkskommissaren. Lenin seinerseits schätzte Stalin als umtriebigen Devisenbeschaffer und sollte auf seine Dienste bis zu seinem Tod angewiesen bleiben. Vor allem, als sich die Menschewiki durchrangen, Überfälle als Finanzierungsmittel zu verbieten, stellte sich Lenin hinter Stalin und hielt diesen an, inoffiziell weiter zu operieren. In politischer Hinsicht harmonierte das Duo im Verlaufe der Zeit nicht immer. Stalin stand des Öfteren in Opposition zu Lenin und zeigte sich häufig kompromissbereiter. Beispielsweise schlug Lenin auf einem späteren Parteitag die Verstaatlichung des Bodens vor, während Stalin den Bauern eigenes Land zugestehen wollte. Mit seiner Hilfe konnten die Menschewiki schließlich Lenin überstimmen. Ironischerweise sollte Stalin zu Beginn der 1930er Jahre Lenins Wunsch mit seiner rücksichtslosen Kollektivierungspolitik in die Tat umsetzen. Außerdem heiratet Stalin 1919 wieder, nämlich Nadeschda Aliluyeva. Er kannte Nadeschda, seit sie ein kleines Mädchen war, da er viel Zeit mit ihrer Mutter Olga, einer verheirateten Frau in Baku, verbracht hatte. Berichten zufolge hatte er damals die kleine Nadeschda gerettet, als sie vom Ufer ins Meer gefallen war. Sie lernten sich richtig kennen, als der 37-jährige Josef Stalin aus seinem sibirischen Exil zurückkehrte. Nadeschda war 16 Jahre alt und verliebte sich angeblich Hals über Kopf in Stalin. 2 Jahre später heirateten die beiden dann. Zeitgenossen sagten, dass die Ehe auf Liebe und starken Gefühlen basierte, jedoch endete die Beziehung schließlich mit dem Selbstmord von Nadeschda.
1922 wird Stalin Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, KPDSU, und der Mann an der Seite Lenins. Als Volkskommissar für Arbeiter- und Bauerninspektion überwacht er die Ausführung der Regierungsbeschlüsse und entscheidet auch über Personalfragen mit. Das neu geschaffene Amt des Generalsekretärs wird von Stalin zur Schlüsselstellung seiner innerparteilichen Machtbasis ausgebaut und im Kampf gegen Rivalen eingesetzt. Zusätzlich gehörte er zusammen mit Lenin und Leo Trotzki, der sogenannten Troika, zum innersten Zirkel der herrschenden Oligarchie. Bald schirmt er Lenin, der durch Schlaganfälle stark eingeschränkt ist, systematisch vom politischen Geschehen ab. Lenin erkennt die Gefahr, die von Stalins Skrupellosigkeit ausgeht. Kurz vor seinem Tod versucht er noch, den Georgier aus seinen Ämtern zu entfernen. In seinem Testament, einem Brief an den Parteitag der KPDSU 2223, schreibt Lenin: Genosse Stalin hat, nachdem er Generalsekretär geworden ist, eine unermessliche Macht in seinen Händen konzentriert und ich bin nicht überzeugt, dass er es immer verstehen wird, von dieser Macht vorsichtig genug Gebrauch zu machen. Stalin ist zu grob und dieser Mangel, der in unserer Mitte und im Verkehr zwischen uns Kommunisten durchaus erträglich ist, kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden. Lenin fährt fort. Deshalb schlage ich den Genossen vor, sich zu überlegen, wie man Stalin ablösen könnte und jemand anderen an diese Stelle zu setzen, der sich in jeder Hinsicht vom Genossen Stalin nur durch einen Vorzug unterscheidet, nämlich dadurch, dass er toleranter, loyaler, höflicher und den Genossen gegenüber aufmerksamer, weniger launenhaft ist. Im Nachgang der Oktoberrevolution und des folgenden brutalen russischen Bürgerkriegs errichtete Lenin eine Diktatur mit enormer Machtfülle und ebnete so Stalins Weg zur unangefochtenen Alleinherrschaft. Man kann sagen, dass Lenin Stalin immer wieder benutzt hat, auch von ihm profitiert hat, aber dass er den Teufel, den er da gerufen hat, nicht mehr losgeworden ist. 1921 wird Stalins Sohn Wassili Josowitsch in Moskau geboren. Im Zweiten Weltkrieg macht der als Hauptmann bei der 23. Jagdfliegergruppe in Moskau Karriere und wird zu einem erfolgreichen Flugzeugführer. Außer einer Erwähnung über die Verleihung des Rotbannerordens wurde er, wie alle Kinder Stalins, in der Öffentlichkeit kaum erwähnt. Nach Kriegsgefangenschaft und Alkoholmissbrauch starb er am 19. März 1962. Lenin stirbt am 21. Januar 1924. Stalin wird erster Mann der KPdSU. Trotz der Warnungen Lenins vor den Ambitionen Stalins behält er seine Ämter nach dessen Tod. Er entscheidet den Machtkampf in der Partei zu seinen Gunsten und schaltet seinen Hauptgegner Trotzki aus, den er später im mexikanischen Exil ermorden lässt. Mit Hilfe seiner Machtstellung und skrupellos geschlossener Allianzen kann Stalin seine Konkurrenten nacheinander ausschalten und jegliche innerparteiliche Opposition unterdrücken. Mit einer Revolution von oben leitet er einen tiefgreifenden wirtschaftlichen Wandel in der Sowjetunion ein, mit einer Zwangskollektivierung der Landwirtschaft. Das heißt, die Bauern werden gezwungen, ihre individuellen Höfe aufzugeben und sich sozialistischen Großbetrieben anzuschließen. Und er bewerkstelligt eine groß angelegte Industrialisierung, um das rückständige Land schnell in eine politische und wirtschaftliche Großmachtrolle zu führen. Mitte der 20er Jahre verdrängt Stalin die ehemaligen Mitstreiter der alten Garde aus ihren Ämtern, dann entfernt er sie aus der Partei. 10 Jahre später bringt er fast die vollständige Führungsschicht der Bolschewiki um. In verschiedenen Säuberungswellen stützt sich Stalin auf den Parteiapparat und die Geheimpolizei. Vermeintliche oder tatsächliche Gegner werden verhaftet, es folgen Schauprozesse, Verschleppungen in Arbeitslager und Massenerschießungen. Zwischen 1936 und 1952 sind etwa 12 Millionen Menschen in sowjetischen Arbeits- und Strafgefangenenlagern umgekommen. An der Spitze des Staates entwickelt Stalin einen ausgeprägten Verfolgungswahn, lässt Militärs, Ärzte und sogenannte Intellektuelle in großer Zahl liquidieren. Nach ihrer Ermordung lässt Stalin jede Erinnerung an die in Ungnade gefallenen Genossen auslöschen. Fotos werden vernichtet und retuschiert. Namen unkenntlich gemacht, Existenzen geleugnet. Stalins Opfer sollen aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht werden. Stalins Tochter Svetlana Iosowna wird 1926 geboren. Nach der Verurteilung Stalins durch Chruschtschow 1956 legt sie seinen Namen ab. Nach Jahren der Unruhe verbringt sie ihre letzten 15 Jahre verarmt und einsam in einem Altersheim in den USA und stirbt 2011. Unter der Maxime des Sozialismus in einem Land benutzt Stalin seine uneingeschränkte Machtfülle zur Durchsetzung der Zwangskollektivierung in der Landwirtschaft und einer rigorosen Industrialisierung mit Hilfe von 5-Jahresplänen. 1931 begeht seine Frau Nadeschda Selbstmord. Sie schießt sich mit einer Walterpistole mitten ins Herz. Die Haushälterin entdeckt sie tot neben ihrem Bett. Einer Theorie nach erkrankte Nadeschda wegen der Grausamkeit ihres Mannes an Depressionen. Sie wusste nie, was als nächstes passieren würde und welcher Ausbruch noch kommen würde, erinnert sich ihre enge Freundin Irina Gogua.
Stalins Grausamkeiten richten sich aber nicht nur gegen Partei, Armee und Verwaltung, er terrorisiert auch das eigene Volk, will seinen Willen brechen. Mit Gewalt führt er die Zwangskollektivierung der Bauern durch, die Bauern müssen ihre eigenen Höfe aufgeben und sich sozialistischen Großbetrieben anschließen. In der Ukraine verübt die Rote Armee im Auftrag Stalins Zwangskollektivierung der Holodomor, dem rund 3,5 Millionen Bauern zum Opfer fallen, weil sie angeblich Ernteerträge zurückhalten oder sie selbst verzehren. Der gewaltsame Umbau der Landwirtschaft in der Sowjetunion hatte 1929 begonnen. Die Landwirtschaft wurde in sogenannten Kolchosen, staatlichen Kollektivbetrieben, organisiert. Nach einer zunächst guten Ernte im Jahr 1930 zeichneten sich im darauffolgenden Jahr die katastrophalen Auswirkungen von Stalins Revolution von oben ab. Die als Holodomor bezeichnete Hungerkatastrophe in der Ukraine 1932-33 zählt zu den großen Verbrechen des 20. Jahrhunderts. Innerhalb von 2 Jahren wurden Millionen Menschen wissentlich und vorsätzlich dem Hungertod preisgegeben. Trotz aller Anzeichen für eine dramatische Missernte versuchten die Beschaffungskommandos und den Sowjetrepubliken weiterhin, die hohen Abgabevorgaben aus Moskau zu erfüllen, und beschlagnahmten zu diesem Zweck teilweise auch Saatgut und Futtergetreide. Das ukrainische Wort Holodomor bedeutet Mord durch Hunger. Zwischen 1931 und 1933 verhungerten rund 4 Millionen Ukrainer. Das entspricht 14% der damaligen Gesamtbevölkerung. Hinzu kamen Hunderttausende ausbleibende Geburten. Bauern wurden damals mit Waffengewalt von ihren Feldern vertrieben. Sowjetische Politkommissare beschlagnahmten die Lebensmittel. Die Menschen verhungerten auf den Straßen, Bahndämme waren mit Leichen übersät. Die Folge waren starke Rückgänge der Anbaufläche, des Viehbestands und damit auch des landwirtschaftlichen Ertrags, während die staatlich verordneten Abgabequoten weiterhin hoch blieben. Hinzu kamen natürliche Krisen wie Dürreperioden in den Jahren 31-32, welche die Ernte noch weiter verringerten. Weitere Repressionen wie Grenzschließungen und Mobilitätseinschränkungen verhinderten zudem die Flucht der Bäuerinnen und Bauern. Auch sei versucht worden, die Hungersnot geheim zu halten, internationale Hilfsangebote wurden abgelehnt. Hintergrund der hohen Abgabequoten war, wie der Osteuropa-Historiker Robert Kindler schreibt, auch das Ziel der Verantwortlichen in Moskau, einen erheblichen Teil der Ernte ins Ausland zu exportieren. Mit den Einnahmen sollte das ambitionierte sowjetische Industrialisierungsprogramm finanziert werden. Das Leben der sowjetischen Landbevölkerung wurde diesem Ziel untergeordnet. Betroffen war davon nicht nur die Ukraine. Auch im Nordkaukasus, im Wolga-Gebiet und in der kasachischen Sowjetrepublik gab es verheerende Hungersnöte. In Kasachstan starb dabei ein Viertel der Bevölkerung. Aber Stalin erwirbt sich mit dem Sieg im großen Vaterländischen Krieg gegen die Deutschen großen Ruhm bei den Sowjetbürgern, die ihn als Väterchen verehren und über seine schweren Verbrechen hinwegsehen.
Mit der großen Säuberung vernichtet Stalin alle potenziellen und vermeintlichen Gegner seiner Herrschaft. In Schauprozessen wird auch die alte Bolschewikenführung aus der Zeit Lenins verurteilt und hingerichtet. In der Außenpolitik gelingt es Stalin, die Isolation der Sowjetunion zu überwinden. 1934 wird die UdSSR Mitglied im Völkerbund. 1939 schließt er mit Hitler einen Nichtangriffspakt. Und 1941 einen Nichtangriffspakt mit Japan. Er ignoriert allerdings die Warnungen vor einem drohenden Überfall Deutschlands und er vernichtet auch kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs weite Teile der Generalität und seines Offizierskorps. Als die deutsche Wehrmacht am 22. Juni 1941 in die Sowjetunion einmarschiert, proklamiert Stalin den Vaterländischen Krieg gegen Adolf Hitler. Mit derselben Menschenverachtung schickt er Millionen schlecht ausgerüsteter Rotarmisten, ist der niedrigste Mannschaftsdienstgrad der Roten Arbeiter- und Bauernarmee, an die Front gegen das Deutsche Reich. Zu Anfang verläuft dieser Krieg katastrophal für die Sowjetunion, weil Stalin den Oberbefehl hat und dilettantisch agiert. Er ist dann allerdings klug genug, den Oberbefehl an seine fähigen Generäle, von denen es glücklicherweise noch einige gibt, abzugeben und ab da fängt es dann an, auch besser zu laufen. Auf den Konferenzen von Jalta und Potsdam und mit der Förderung im Zweiten Weltkrieg konnte er im Bündnis und mit Hilfe der westlichen Gegner Deutschlands, vor allem der USA und Großbritanniens, im Rahmen der Anti-Hitler-Koalition den deutschen Angriff auf die Sowjetunion unter großen Verlusten abwehren. Also mitentscheidend waren natürlich auch die Materiallieferungen aus den USA. Mit seiner unangefochtenen Machtstellung setzt er die rigorose Innenpolitik auch nach dem Zweiten Weltkrieg fort und plant weitere Säuberungen. Mit der Blockade Westberlins versucht Stalin, die Kontrolle über die gesamte Stadt zu erlangen. Nach dem Krieg wurde das System des Stalinismus mit Hilfe der Roten Armee auf ganz Osteuropa ausgeweitet. Er trug mit dieser Ausweitung der sowjetischen Einflusssphäre wesentlich zur Entstehung des Ost-West-Konflikts und des Kalten Kriegs bei. Am Ende des Zweiten Weltkriegs ist allerdings vom Ost-West-Konflikt noch nicht viel zu spüren, auch wenn Churchill ihn bereits voraussieht und früh dazu auffordert, Stalin in die Schranken zu weisen. Auf der Konferenz von Jalta am Schwarzen Meer beschließen die Siegermächte USA, Sowjetunion und Großbritannien im Februar 1945 die Aufteilung Deutschlands in zunächst drei Besatzungszonen. Noch eint sie die gemeinsame Furcht vor dem nationalsozialistischen Deutschland. Doch innerhalb von 2 Jahren verschlechtert sich das Klima zwischen den beiden Supermächten USA und Sowjetunion. Bei den Westalliierten festigt sich die Überzeugung, dass die Sowjetunion eine aggressive und expansive Politik gegenüber dem Westen verfolge. Also der Vergleich zur heutigen Situation liegt sehr nahe. Am 5. März 1946 verkündet der britische Premier Winston Churchill in einer berühmt gewordenen Rede, Von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria ist ein eiserner Vorhang über den Kontinent heruntergegangen. Damit spricht er aus, was bereits einige der westalliierten Politiker und Militärs denken. Im selben Jahr verkündet der US-Präsident Harry Truman den neuen Kurs seiner Politik. Containment lautet die Devise, zu Deutsch Eindämmung. Gemeint ist der kommunistische Machtbereich. Ein Kernstück dieser Politik bildet die Truman-Doktrin. Die USA wollen allen Staaten helfen, die vom Kommunismus bedroht werden. Es ist natürlich auch richtig, dass diese Hilfe nicht umsonst ist und wer diese Hilfe annimmt, sich eben unter den Einflussbereich der USA stellt. Richtig, offensichtlich wird die Gründung des Westblocks erst durch die Währungsreform im Juni 1948. Ab diesem Zeitpunkt wird in den drei westlichen Besatzungszonen die D-Mark als Zahlungsmittel eingeführt. Die Sowjets antworten mit einer Totalblockade Westberlins. Alle Zufahrtswege werden gekappt, die Energie- und Lebensmittelversorgung unterbunden. In dieser scheinbar ausweglosen Situation organisieren die Westalliierten eine Luftbrücke. Fast ein Jahr lang werden die Bewohner der Westsektoren mit allem Lebensnotwendigen aus der Luft versorgt. Mehr als 200.000 Transportmaschinen, von den Westberlinern auch Rosinenbomber genannt, fliegen rund 1,5 Millionen Tonnen Güter in die eingeschlossene Stadt. Als die Blockade im Mai 1949 aufgehoben wird, ist klar, die sowjetische Erpressungspolitik ist nicht nur gescheitert, sondern hat auch dazu geführt, dass sich die Westdeutschen und Westalliierten erstmals im Kampf gegen die Sowjetunion verbündet haben. Nach der Blockade ist mit der Gründung der NATO im April 1949 und dem Warschauer Pakt im Mai 1955 die Teilung der Welt in zwei Lager besiegelt. Und das Gleiche sehen wir heute, nachdem jetzt auch noch Finnland und Schweden der NATO beigetreten sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Bildung der BRICS-Staaten, die wachsenden Zulauf bekommen. Anfang der 50er Jahre folgt jetzt der Koreakrieg. Der Koreakrieg ist ein Stellvertreterkrieg. Er wird nicht umsonst immer wieder auch mit dem Krieg in der Ukraine verglichen und er dauert von 50 bis 53. Auf der einen Seite standen Südkorea und die von den USA angeführten UNO-Truppen, auf der anderen Seite Nordkorea und China, die wiederum von der Sowjetunion unterstützt werden. Der Krieg fordert insgesamt 4,5 Millionen Todesopfer und hatte die Vertiefung der Spaltung Koreas und die Fortsetzung der Containment-Politik der USA zur Folge. Erst am 27. Juli 1953 kann Waffenstillstand ausgehandelt werden. Und es ist aber nur ein Waffenstillstand, kein Friedensvertrag. Und den gibt es bis heute nicht zwischen Nordkorea und Südkorea, sodass sich diese beiden Staaten nach wie vor offiziell im Kriegszustand befinden. Die Kuba-Krise und die Vereinigung Deutschlands folgen. Allerdings ist Stalin da schon lange tot.
Auch in seinem privaten Umfeld nehmen Stalins Grausamkeiten immer mehr zu. Für Stalin bedeutete eine Meinungsverschiedenheit Verrat. Und Verrat hatte eben tödliche Konsequenzen. Stalins Konfliktverständnis war völlig entartet. Seine archaische Persönlichkeitsstruktur war das Produkt der kaukasischen Sozialisation. Sein Gebaren glich dem mittelalterlichen orientalischen Potentaten. Er wähnte sich immerzu bedroht von Feinden. Gewalt war für ihn ebenso legitim wie unentbehrlich und eine Grundbedingung, ein Initiationsritus, um die ihm Nahestehenden an sich zu binden. Stalins Zirkel der Macht war ein kleiner Personenverband, in dem der Diktator Loyalität mit den äußersten Mitteln erzwang. Wer für Stalin arbeitete, musste selbst Schuld auf sich laden. Dadurch schuf der Diktator ein perfides System gegenseitiger Verstrickung. Wer nicht Opfer werden wollte, musste Opfer bringen. Außenminister Molotow musste die Internierung seiner jüdischen Frau hinnehmen. Der Bruder von Stalins Lieblingsschüler, Kaganowitsch, kam in den Gulag. Die Frau von Stalins Sekretär, Poskrebyschew, vor ein Erschießungskommando. Das waren für Stalin die höchsten Loyalitätsbeweise und auch die einzigen. Alle engen Gefolgsleute Stalins waren Schergen. Wer sich weigerte, im tödlichen Spiel mitzumischen und Menschen dem sicheren Tod auszuliefern, erregte augenblicklich das Misstrauen des Diktators und lief dadurch Gefahr, selbst getötet zu werden. Angst prägte Stalins unmittelbare Umgebung. Der Ausnahmezustand des Terrors wurde für ihn zum Dauerzustand. Jeder seiner Getreuen war immerwährend bedroht, in Ungnade zu fallen. Abend für Abend vergewisserte sich der Diktator aufs Neue der Loyalität seiner engsten Vertrauten, spielte sie gegeneinander aus und stellte sie auf die Probe. Stalin arbeitete bis in die Nacht und schlief morgens lange aus. Am Tage leiteten seine Günstlinge ihre Ministerien und Behörden. Am Abend versammelte man sich dann beim Diktator. Wer von Stalin geladen war, gehörte dazu, war Mitglied am Hof des Herrschers. Und nur wer wirklich dazu gehörte, war vorübergehend vor der Vernichtung sicher. Die Abendgestaltung erfolgte nach einem festen Ritual. Stalin lud zu Filmvorführungen ein, anschließend traf man sich auf einem seiner Wochenendhäuser, den Datschen, zu ausgiebigen Gelagen. Dort testete Stalin dann die Treue seiner Vasallen in Einzelgesprächen oder ließ sie in Machtkämpfen um seine Gunst buhlen. Oft zwang er die Männer, sich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken. Der sowjetische Politiker Nikita Chruschtschow erwähnt in seinen Erinnerungen eine Reihe von Demütigungen. Er selbst musste einmal vor Stalin auf dessen Befehl tanzen. Wem der Diktator aber sein Vertrauen entzog, dem drohte oft schon am nächsten Morgen die Verhaftung oder sogar Ermordung.
Während den Verhandlungen 1952 über den Deutschland- und den EVG-Vertrag versucht Stalin, die Westintegration der Bundesrepublik Deutschland zu verhindern. In einer Note an die Westmächte bietet er Verhandlungen über die Wiedervereinigung Deutschlands an, den Abschluss eines Friedensvertrages und die Aufstellung nationaler Streitkräfte. Das heißt, er hat damals, Anfang der 50er Jahre, Deutschland das Angebot der Wiedervereinigung gemacht. Ende des Jahres 1952 hatte Stalin trotz zunehmender gesundheitlicher Probleme die Karten im Sowjetreich mal wieder neu gemischt. Er war inzwischen 74 Jahre alt, sein Gedächtnis ließ nach und ihm war oft schwindlig. Er litt unter Arthritis und Arteriosklerose. Die Frage nach seiner Nachfolge stand unübersehbar im Raum. Doch auch hier lebte Stalin noch einmal seine zornigen, rachsüchtigen und paranoiden Anwandlungen aus. Auf dem Parteitag im Oktober 1952 entmachtete er all seine treuen Weggefährten, die als Nachfolger in Betracht gekommen wären. Zur Verblüffung der Anwesenden berief er junge, niemandem bekannte Aktivisten ins Parteipräsidium. Gleichzeitig schürte er einen hysterischen Antisemitismus. Er beschuldigte die jüdischen Ärzte in Moskau, die bis dahin auch die politischen Machthaber medizinisch betreut hatten, deren Ermordung zu planen. Daraufhin begannen im Januar 1953 die Verhaftungen und die Folter. Es gab Befürchtungen, dass dies der Beginn einer neuen Terrorwelle sein könnte. Zu der möglichen Wiedervereinigung Deutschlands, die er damals angeboten hat, ist zu sagen, dass Adenauer ihm da nicht über den Weg getraut hat, die Amerikaner sowieso nicht und dass es natürlich reine Spekulation bleibt, wie sich dann Deutschland weiterentwickelt hätte. Man hat sich auf jeden Fall damals eindeutig dafür entschieden, sich unter den Schutzschild der Amerikaner zu begeben und auf dieses Angebot nicht einzugehen. Am 5. März 1953 stirbt Stalin in seiner Datscha bei Moskau. Und kurz, was zuvor passierte, der Abend des 28. Februar war wie gewohnt verlaufen. Stalin fuhr mit den engsten Kampfgenossen Chruschtschow, Malenkow, Bulganin und Beria auf seine Datscha nach Kuntsevo nahe Moskau, wo bis 4 Uhr morgens gegessen und getrunken wurde. Die Gäste fuhren im Anschluss nach Hause. 8 Stunden später, mittags um 12, rechneten die Leibwachen damit, dass Stalin aufsteht. Aber es rührte sich nichts. Auch in den nächsten Stunden nicht. Niemand wagte nachzusehen. Den Stalin zu überraschen oder zu stören, überhaupt irgendetwas ohne seinen Befehl zu tun, das konnte den Tod bedeuten. Um 22 Uhr sahen die Wachleute danach und fanden Stalin im Unterhemd auf dem Boden liegend, in seinem Urin, unfähig zu sprechen, aber bei Bewusstsein. Der Tyrann war Opfer seiner eigenen Schreckensherrschaft geworden. Weil er so viel Angst vor seinen unberechenbaren Launen verbreitet hatte, war ihm niemand früher zu Hilfe gekommen. Die 4 inzwischen wieder herbeigeeilten Genossen, die in der Nacht zuvor noch mit ihm gezecht hatten, ahnten wohl, dass es mit Stalin zu Ende ging. Ganz sicher waren sie sich aber nicht, ob die Zeit schon reif war, sich als Nachfolger in Stellung zu bringen. Noch atmete Stalin ja. Womöglich war er noch betrunken, Doch die nach einigem Zögern herbeigerufenen Mediziner diagnostizierten einen Schlaganfall. Sie bemühten sich hektisch, Stalins Leben zu retten. Allgemeines Hoffen und Bangen begann. Der Sterbende, sogenannte Unsterbliche, noch einmal die Augen öffnet, sein Vermächtnis verkündet oder sonst irgendein Zeichen gibt. Seine Tochter Svetlana sagte, da hob er plötzlich die linke Hand, die noch beweglich war, und wies mit ihr nach oben und drohte uns allen. Am 5. März 1953 stellten die Ärzte um 21.50 Uhr den Tod des Diktators fest, der erst am nächsten Morgen offiziell bekannt gegeben wurde. Das Unfassbare war geschehen. Die Parteiführung rief das schockierte Volk zur Einigkeit und Geschlossenheit auf. Wir hatten, schrieb der Schriftsteller Ilja Ehrenburg, völlig vergessen, dass Stalin ein Mensch war. Er hatte sich in einen allmächtigen und geheimnisvollen Gott verwandelt. Und nun war dieser Gott an Gehirnblutungen gestorben. Das erschien uns unwahrscheinlich. Während die Ärzte um Stalins Leben ringen, kämpfen seine Höflinge schon um die Nachfolge. Stalins Tod stürzte die Sowjetunion in ein machtpolitisches und seelisches Vakuum. Denn weder war die Nachfolge des Diktators geregelt noch war klar, wie es ohne ihn weitergehen könnte. Nikita Chruschtschow übernahm zunächst die Parteileitung. Jahre später wurde er auch Regierungschef. Er triumphierte beim Kampf um die Stalin-Nachfolge und warf sämtliche Rivalen, insbesondere den brutalen und gefürchteten Geheimdienstchef Lavrenti Beria, aus dem Rennen. Offenbar unternahm nie jemand aus seiner engsten Umgebung den Versuch, den Tyrannen zu beseitigen. Stalins Gefolgsleute waren seine Kreaturen, ihre Macht stammte von ihm. Sie dankten es ihm mit unterwürfiger Loyalität. Bemerkenswerterweise war diese Form von Selbstaufgabe und Unterwürfigkeit seiner Anhänger echt. Sie sahen in Stalin ihren Patron, Meister, Visionär. Sie nannten ihn sogar aus ganzer Seele Vater. Daneben existierte außerdem die immerwährende Angst, Opposition oder gar einen Tyrannenmord nicht zu überleben oder im Zuge einer grundlegenden Verschiebung der Machtverhältnisse umzukommen. Vermutlich sah sich von Stalins Parteigängern niemand in der Lage, in Stalins Fußstapfen zu treten und den Diktator zu beerben. Stalin erstarrte schon zu Lebzeiten zum Denkmal, zur Institution, ohne die die Welt nicht vorstellbar schien. Bis zu seinem Tod genoss er bei seinen unmittelbaren Untergebenen höchsten Respekt, immer gepaart mit Furcht. Letztlich kostet ihn die große Distanz, die er selbst zu seinen nächsten Untergebenen geschaffen hat, das Leben. Bis 1953 regiert Stalin die Sowjetunion mit rücksichtsloser Härte und bringt Tod und Verderben über das Volk. Schätzungen gehen von 20 Millionen Todesopfern durch den Stalinismus aus, darunter Millionen von Hungertoten durch Zwangskollektivierung. Millionen Deportierte, Millionen, die in den Gulags starben und Millionen von Menschen, die im Zuge der sogenannten Säuberungen hingerichtet wurden. Wer Gulag hört, denkt an unmenschliche Lebensbedingungen, schwere körperliche Arbeit, drakonische Strafen, Mangelernährung, Erschöpfung, Krankheit, Tod. Der Begriff Gulag ist zum Synonym für das sowjetische Repressionssystem geworden, dem Millionen Menschen zum Opfer fielen. Die Abkürzung Gulag steht für das russische Glavnoe Upravlinje Lagere und bedeutet Hauptverwaltung der Lager. Es bezeichnet ein umfassendes System von Straf- und Arbeitslagern, sogenannten Besserungsarbeitslagern sowie Verbannungsgebieten auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, das in den 20er Jahren eingerichtet und systematisch ausgebaut wurde. Bis Mitte der 50er Jahre durchliefen schätzungsweise 20 Millionen Menschen das Lagersystem. Die genaue Zahl der Todesopfer ist unbekannt.
Nach Stalins Tod 1953 erfolgte unter seinem Nachfolger Nikita Chruschtschow eine Abkehr von seiner Herrschaftsweise. Mit der beginnenden Entstalinisierung wird das Prinzip der Alleinherrschaft zugunsten einer Kollektivführung der Partei eingeschränkt. Außerdem werden Verbrechen aus der Stalinzeit veröffentlicht und öffentlich verurteilt. Er ließ den sogenannten Unsterblichen endgültig sterben. Zum einen mit seiner berühmten Geheimrede im Jahr 1956, in der Stalins Verbrechen und der absurde Personenkult erstmals offiziell benannt wurden. zum anderen mit seinem Beschluss, den einbalsamierten Stalin von Lenins Seite im Mausoleum zu entfernen. Die Leiche Stalins wird aus dem Mausoleum am Roten Platz also entfernt und an der Kremlmauer beigesetzt. Stalin erfand einst die totale Diktatur und ist heute ein Idol der Putin-Ära. 70 Jahre nach seinem Tod ist das ein Problem für Russland und eine Herausforderung für freie Gesellschaften. Vom Pazifik bis an die Elbe reichte das sowjetische Imperium mitsamt der Moskau-hörigen Satellitenstaaten wie etwa der DDR. Dort sollte 1989 ein KGB-Offizier den Fall der Berliner Mauer und das Ende des Eisernen Vorhangs miterleben. Wladimir Putin lautet sein Name. Für Putin brach eine Welt zusammen, sagt Stefan Kreuzberger, der im vergangenen Jahr das Buch Das deutsch-russische Jahrhundert – Geschichte einer besonderen Beziehung veröffentlicht hat. Für ihn war die DDR eine Art Kriegstrophäe, schreibt er weiter, die die Sowjetunion für das Opfer von rund 27 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg erworben hatte. Das nun einfach aufzugeben zugunsten einer Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, für Putin war das ein Unding. Wladimir Putin wollte sein wie Peter der Große. Der Zar ist das große Imperator-Vorbild des russischen Präsidenten. Doch in Wahrheit ähnelt der Kreml-Herrscher eher einer anderen bekannten Figur der russischen Geschichte. Putin sei isoliert, paranoid und brandgefährlich, genau wie einst der Sowjetdiktator Josef Stalin in seinen letzten Jahren. So urteilt Stefan Kreuzberger. Putin ist mittlerweile ebenfalls seit über 20 Jahren an der Macht. Erst als Präsident, dann als Ministerpräsident, seit 2012 wieder als Präsident. Und seit seiner letzten Wiederwahl im Jahr 2018 regiert auch Putin immer autokratischer. Regimekritiker wie Alexei Nawalny saßen im Arbeitslager und sind nun nicht mehr am Leben. Die Verfassung ist zugunsten von Putin geändert worden, jetzt dürfte er sogar bis 2036 regieren. Und in der Ukraine führt Putin einen brutalen Angriffskrieg. Russland sei unter Putin zum stalinistischen Totalitarismus zurückgekehrt, sagt Kreuzberger. Auch Putins Führungsstil ähnelt dem von Stalin. Nur ein ganz kleiner Kreis von Menschen hat Zugang zum Kreml-Chef, ansonsten ist Putin weitgehend isoliert und macht sich meist rar. Vor allem seit der Corona-Krise tritt er nur noch äußerst selten öffentlich auf. Auch Stalin hielt nur zu ganz wenigen Menschen persönlichen Kontakt. Mit diesem kleinen, aber loyalen Führungszirkel hielt er die sowjetische Elite unter Kontrolle. Putins Geschichtsrevisionismus und Hang zu Lügen lässt sich ebenfalls mit Stalin vergleichen. Russlands Präsident biegt sich die Geschichte so zurecht, wie sie ihm passt. So hat Putin zum Beispiel über Peter den Großen gesagt, dass dieser im 18. Jahrhundert gegen Schweden und das Baltikum gar keinen Angriffskrieg geführt, sondern lediglich Gebiete zurückerobert habe, die Russland vorher schon gehört hätten. Auf ähnliche Art und Weise versucht Putin seit Februar 2022, den Krieg gegen die Ukraine zu legitimieren. Kiew müsse von Nazis befreit werden, die Ukraine würde einen Genozid an Russen verüben. Auch Stalin hat alles dafür getan, die Sowjetunion als Opfer darzustellen. So begründete er den Winterkrieg 1939 gegen Finnland mit einem angeblichen Überfall auf ein sowjetisches Grenzdorf. Historiker sind sich heutzutage einig, dass es sich bei dem Angriff um eine Aktion unter falscher Flagge gehandelt hat, dass die Sowjetunion den Angriff also selbst verübt habe, um einen Grund für den Finnlandfeldzug zu haben. Auch die Weltanschauung von Stalin und Putin ähnelt sich. Der russische Präsident spricht oft von einer multipolaren Weltordnung, einer Welt, die in viele Einflusssphären aufgeteilt ist. Bislang sei die Welt von den USA dominiert worden, findet Putin. Den russischen Einfluss will er nun mit aller Macht ausbauen. Er glaube, er könne Gebiete, die seiner Meinung nach zum russischen Einflussbereich gehören, einfach annektieren, schreibt der Politologe Kolesnikow. Das hat Putin etwa bei seiner Rede auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg deutlich gemacht, als er mit dem Westen abrechnete. Vor allem die USA, aber auch die Europäische Union hätten jahrelang auf Kosten des Rests der Welt gelebt.
Es ist klar, dass die Welt droht, in neue Blöcke zu zerfallen. Man kann jetzt ja gar nicht mehr vom Kalten Krieg sprechen. Der Krieg ist heiß, er findet in der Ukraine statt und er droht auch immer weiter zu eskalieren. Und es ist sicher richtig, dass es Parallelen zwischen Putin und Stalin gibt. Aber man kann auch sehen, dass klügere Politiker als die, die wir jetzt haben, selbst mit Stalin Verträge gemacht haben, die dann auch eingehalten wurden, Verträge auf Augenhöhe und auf gegenseitiger Stärke. Und es muss uns auch gelingen, mit Russland wieder in diplomatische Beziehungen zu treten. Es gibt keine andere Lösung, weil alles andere droht dann in einem großen, möglicherweise sogar atomaren Krieg zu eskalieren. Mit Stalins Tod endet eine Ära. In historischen Rückblicken und Exkursen werden die verschiedenen Facetten seiner Gewaltherrschaft erzählt. Sein Aufstieg zum grausamen Despoten, wie er zum Mythos wurde, zum weisen und mächtigen Führer, zur Verkörperung von Kraft und Entschlossenheit. Der Kult erhob den ehemaligen Berufsverbrecher, der dann Revolutionär wurde und dann eben immer weiter in der Politik aufstieg. Dieser Kult erhob ihn für Millionen zu einem nahezu göttlichen, unsterblichen Wesen. Ein Wesen, das Millionen Menschen auf dem Gewissen hatte. Zusammen mit Hitler und Mao gehört er zu den größten Massenmördern des letzten Jahrhunderts.
Das war Folge 203 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Der Kopfball in den Papierkorb erwies sich als echte Herausforderung. Aber schließlich, als Tim und Naldo bereits nicht mehr dran glaubten und Greg mich mit 1000-0-Ratschlägen weit jenseits der Wahnsinnsgrenze katapultiert hatte, gelang mir der beste Kopfball meines Lebens, und ich zirkelte den Ball exakt in den Papierkorb. Nachdem wir gefühlt 10 Minuten gejubelt hatten, machten wir eine Endlosschleife aus unserem Filmchen, posteten und hatten innerhalb kürzester Zeit über 500 Views. Wir waren die Helden unserer Schule. Leider hatten wir für die ganze Chose über 4 Stunden gebraucht und so konnten wir kaum noch was lernen, aber ehrlich, für so einen Jahrhundertkopfball muss man schon mal eine schlechtere Note in Kauf nehmen. Und genauso euphorisch wie Nick und seine Bros freuen wir uns, dass unser Coming-of-Age-Roman Die Murtexts nicht jetzt endlich offiziell erschienen ist. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, geht doch mal auf www.primeroverlag.de/mur oder checkt unsere Insta-Seite, auf der sich gerade absolut alles um die Mur und ihre Charaktere dreht. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Gedanken, nicht nur zu unseren Büchern, sondern auch zum Podcast. Schickt uns gern weiter fleißig Themenvorschläge und meldet euch, wenn ihr Anregungen habt. Wir freuen uns. Bis nächste Woche, liebe Stalingrad-Podcast-Fans.